ARD.
Happy Birthday, Robin. Eine schöne Feier und schön, dass ihr alle da seid.
Und ich begrüße euch. Ich bin Moritz Kasserlet und am 24. August war ich in Hannover bei einem sehr schönen Fest. Es war der Geburtstag von Robert Enke. An dem Tag wäre er 47 Jahre alt geworden. Und die Robert-Enke-Stiftung hat zum ersten Mal den Mental Health Awareness Award verliehen. Preisträger waren eine Frau aus dem Vogtland, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Depressionen engagiert, und Kurt Krömer, der Komiker, Schauspieler und Autor, hat ein Buch über seine psychische Erkrankung geschrieben.
Diese Phase, dass man einfach liegt und nicht mehr spricht und fast schon aggressiv wird, wenn dich das eigene Kind fragt, wie spät ist es? Also, dass du denkst, das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst, kann ich jetzt nicht beantworten. Also die Phasen, wo du liegst und einfach darauf wartest, dass irgendwas passiert, werden immer länger. Und dann kam mir auch die Klinik.
Ja, du bist toll, so wie du bist. Dankeschön.
Es war eine große Feier. Etwa 300 Gäste, alle schick gekleidet, fast schon prunkvoll in den Herrenhäusergärten von Hannover. So groß hätte Robert Enke selbst nie gefeiert, sagt seine Frau Theresa.
Hätte er auch nie.
Nee, warum nicht?
Das wäre viel zu anstrengend und da hätte er mit ganz, ganz vielen Menschen dann die ganze Zeit reden müssen. Also er hätte selber nicht genießen können. Er hätte gesagt, das Geld kann ich auch anders ausgeben. Also ich glaube, das hätte er so nicht gemacht. Also auch unsere Hochzeit war klein und das war er nicht. Also er war nicht so eben dieser nach außen und groß und zeigen, sondern er war eher eben mit seinem Inner Circle. Das war eher sein Ding. Aber ich glaube wirklich, dass er sich gefreut hätte, wenn er das gesehen hätte, dass da so viele Menschen zusammenkommen für das Thema Depression. Ist ja wirklich, auch wenn das eine schöne Veranstaltung war und würdevoll, aber trotzdem ging es um ein ernstes Thema und das Thema wäre ihm sehr wichtig gewesen. So groß hätte er, glaube ich, gesagt, bist du bekloppt? Nee, meine ich.
Nur wegen der Größe der Veranstaltung oder war er auch geizig?
Nee, geizig war, also was mich betraf, den Tierschutz, Spenden, der großzügigste Mensch wirklich. Also da musste ich nie irgendwie betteln oder kämpfen, immer alles gegeben. Aber solche Dinge, er war geizig nicht, aber er hat aufs Geld geguckt. Also ich werde es nie vergessen, in Barcelona, wenn er dann, da gab es ja in St. Cugat, haben wir gelebt und dann kann man durch die Tunnels fahren. Also das heißt wirklich Tunnels, nicht das hat, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Lass 5 Euro gewesen sein, eine Fahrt. Und dann manchmal hat er gesagt, oh, heute habe ich Zeit, fahre ich über den Berg. Und ich sage, warum fährst du über den Berg? Das ist doch furchtbar, die Strecke. Also furchtbar lang. Und dann sagt er so, ja, man nicht Zeit hat, man muss ja, kann ich die 5 Euro sparen. Dann habe ich auch, musste ich lachen, habe ich ihn gelassen. Und weil er auf der einen Seite da gespart hat und auf der anderen Seite dann so großzügig war und wirklich alles gegeben hat. Ich möchte nicht, also was er an karitativen Sachen gemacht hat und wie viel Geld er da ausgegeben hat, das kann man gar nicht erzählen.
Barcelona, eine ganz schwere Zeit.
Robert Enke, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Zum 15. Todestag lernen wir Robert Enke in diesem Podcast noch besser kennen. Und wir lernen viel über die Krankheit Depression. Die erwischt den Torwart in Barcelona so richtig. Es gibt ja so ein paar Stadien auf der Welt, bei denen ich sagen würde, also da muss man als Fußballfan mal gewesen sein. Das Camp Nou in Barcelona ist genau so eins. 3 Ränge, 100.000 Sitzplätze. Und wenn das Stadion voll ist, dann geht's richtig ab. Jetzt gerade wird es ja erneuert, aber auch das alte war eine Wucht. Und 2002 wird es zu Robert Enkes Wohnzimmer. Nach seinem Wechsel aus Lissabon ist alles perfekt für ihn und seine Frau Theresa. Erstmal.
Flamme war auch die erste Zeit 6 Wochen allein in Barcelona, weil ich musste noch das Haus und die Tiere und alles regeln. Und Der war wirklich, ich habe ihn selten so glücklich dann gesehen und also richtig ansteckend. Wir haben dann ein tolles Haus gefunden und es war alles nochmal ein bisschen größer und für uns schöner irgendwie dann auf einmal. Das war Wahnsinn. Ich habe ihm gesagt, St. Gogart, wo wir gewohnt haben, war Deutschland mit schönem Wetter und wir haben Freunde ziemlich schnell gefunden. Also es war, hätte wirklich eine Wahnsinnszeit werden können und es fing dann an, als er dann mitgekriegt hat, dass es doch nicht so sicher ist, dass er im Tor steht, dass dann auf einmal doch der Victor Valdez auch mit auf dem, ja, auf dem Platz stehen könnte. Und das hat ihm dann auf einmal so einen Rückschlag gegeben.
Louis van Gaal ist damals Trainer bei Barca und er vertraut dem talentierten, aber noch sehr jungen Victor Valdez mehr als Robert Enke. Mit dem spricht er gar nicht. Und Enke kann mit dieser Situation nur sehr schwer umgehen.
Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn die Trainer das merken würden, dass er einfach nur den Rückhalt braucht, so wie bei Benfica oder auch bei Gladbach, dann bringt er Topleistung. Und dann, aber sobald an ihm gezweifelt wird, kann er das eben nicht mehr abrufen und lässt sich dann, zieht sich dann in sich zurück. Und dann war eben dieses Novelda-Spiel, wo er schon zuvor zu mir gesagt hat, das Spiel kann ich nur verlieren. Also, weil wenn wir gewinnen, ist es normal, habe ich wahrscheinlich nichts zu tun und falls wir verlieren sollten, bin ich der Depp.
Ni siquiera los asiduos a otros deportes quisieron perderse la debacle anual del Barcelona. Puede que los jugadores del Barça los confundiese
con... In einem Pokalspiel beim Drittligisten FC Novelda darf Robert Enke ins Barca-Tor. In seiner Biografie schreibt Ronald Reng später: Aus kleinen Fragen waren Selbstzweifel geworden. Und nun, unter dem Druck des nahenden Spiels, verwandelten sich die Zweifel in eine Angst, die nicht mehr mit der normalen Furcht eines Torwarts zu tun hatte. Diese Angst war dunkler.
Wenn man die Fotos anschaut, in Spanien machen die immer vor dem Spiel für die Fotografen. Damals nimmt die Mannschaft, macht so ein richtiges Mannschaftsfoto zusammen, wie bei einer Weltmeisterschaft. Wenn man darüber auf dem Foto sieht, da hängt schon der Mund so runter, die Augen sind schon gehetzt. Also er ist eigentlich schon depressiv verstimmt in dieses Spiel reingegangen. Der FC Barcelona, der große FC Barcelona, hat dieses Spiel beim letzten der dritten Liga 2-3 verloren. Robert sah bei 2 von 3 Toren nicht besonders gut aus. Und das hat ihn natürlich total runtergerissen. Er ist dann, wie es üblich ist, die Journalisten sind ausgeflippt, was Barca verliert beim Drittligisten. Die Boulevardzeitung und die Sportzeitung in Spanien sind eher boulevardesk, haben das mit ordentlichen Worten begleitet. Robert Enke schaufelte sich sein eigenes Grab. Ein Mitspieler, Frank de Boer, der mit Robert beteiligt war am dritten Gegenteil, die beiden konnten sich nicht einigen, wer geht zu einer Flanke hin, hat Robert öffentlich angegriffen. Und das hat Robert alles natürlich noch tiefer dann reingezogen in die Depression. Ich glaube, Teresa, seine Frau, hat dann ins Tagebuch am Tag danach geschrieben, wir sitzen hier am Pool, nichts als Selbstvorwürfe bei Robert.
Ronald Reng wird davon erst nach Robert Enkes Tod erfahren. Marco Villa hat bis hierhin auch keine Ahnung, wie schlecht es seinem besten Freund geht. Aber das ändert sich jetzt.
Das erste Mal, dass ich richtig mitbekommen habe, war, weil Terry mich damals angerufen hatte, Teresa aus Barcelona, als er in Barcelona dann in eine schwere Depression gefallen ist.
Damit weiß Marco Villa etwas, das nur ganz wenige Menschen wissen. Er lebt damals schon in Italien.
Ja, ich kann mich erinnern, dass sie angerufen hat und sagte, Mensch, Marco, kannst du mich, uns nicht unterstützen? Robby geht's nicht gut, ist auf der Couch nach dem Spiel oder nach den Spielen. Er wurde ja teilweise auch aussortiert dann von Louis van Gaal. Er war als erster Torwart, dann zweiter, dann dritter Torwart, glaube ich sogar. Das war eine Degradierung, die sehr schnell stattgefunden hat, unvorbereitet ihn halt dann getroffen hat und er mit einer Situation konfrontiert war, die er so noch nicht kannte.
Welche Rolle hast du dann übernehmen können? Konntest du helfen?
Mit was kannst du helfen? Du kannst Nähe zeigen den Menschen. Du kannst sagen, dass du für sie da bist. Wir hatten telefonisch häufig Kontakt. Aber es ist halt auch, glaube ich, immer nicht einfach, weil jede erkrankte Person auch anders reagiert. Und der eine lässt dich helfen, der andere nicht. Der andere möchte sprechen. Der andere möchte lieber die Sachen mit sich selber klar machen. Der eine möchte eine Therapie, der andere nicht. Also es ist nicht so einfach. Und am Anfang hatte ich überhaupt keine Erfahrung und wusste halt auch nicht, wie geht man, was ist der richtige Weg, wie geht man damit um, wie kann man Menschen dann auch unterstützen und helfen, beiseite stehen oder halt auch nicht. Also das war für mich in dem Moment halt auch nicht einfach, sondern ich habe im Nachhinein, denke ich, einfach nur das gemacht, was ich gefühlt habe, was das Richtige sein könnte.
Nämlich?
Da sein, Vertrauen zeigen, Nähe zeigen, telefonisch da sein, auch zu sagen, wenn irgendwas ist, ich komme, das hatte ich ihm damals auch angeboten, ich setze mich in den Flieger und komm geflogen, wenn ich dir irgendwie helfen kann, wenn ich dich unterstützen kann. Das sind, glaube ich, die Sachen, die man als erstes machen kann als Freund und nicht als Therapeut.
Schlimm war es, wo ihn dann der Trainer aus dem Kader einfach genommen hat, also wo er, das war auch noch gegen Leverkusen ein Spiel, wo er dann auf einmal wieder vor der Tür stand. Ich sag, Robby, was machst du da? Ja, ich bin nicht aufgestellt. Also das war schon Demütigung vom Feinsten. Aber wie gesagt, er hat da noch funktioniert und wir konnten den Alltag meistern. Es war aber nicht schön. Also es war keine schöne Zeit, wo ich sage, ich hatte den Robby vom Anfang, ja, wo er so euphorisch und so glücklich war, sondern ich hatte halt einfach gehofft, dass er sich mit der Situation arrangiert. Und man hat halt gemerkt, er hat nochmal ein Champions League Spiel gespielt, wo es um nichts ging. Das hat er auch gut gespielt. Aber dann war halt die Entscheidung zu sagen, okay, er verlässt Barcelona.
Robert will weg. Sein Berater Jörg Neblung muss ihm für die neue Saison einen neuen Verein suchen.
Und da war es so, dass wir damals glaubten, dass eben tatsächlich Fenerbahçe Istanbul mit einem deutschen Trainerstab, mit einem deutschen Torwarttrainer die richtige nächste Station sein könnte, ihm wieder ein gutes Gefühl zu geben. Der Trainer Daum hat ihm damals ganz klar gesagt, hier, pass auf, bei mir spielst du, Eike Immel als Torwarttrainer ebenso, das ganze Staff-Team drumherum, was auch zum großen Teil deutsch war, gab ihm eigentlich ein gutes Gefühl, Istanbul selber nicht. Er hatte schon eine Schwellenangst, er hatte eine gewisse Sorge, auf die hätten wir vielleicht noch mehr hören müssen, wir hätten noch mehr warten müssen, bis etwas kommt, wo er sagt, da bin ich im Reinen, da fühle ich mich gut, da möchte ich gerne hin. Damals war das schon ein bisschen auch überzeugend, dass wir der Meinung waren, das ist ein gutes Level und damit kommst du wieder zurück. Und von da, wenn du da bleiben solltest, wirst du dann sicherlich im nächsten Jahr international spielen oder nach Barcelona zurück, was immer passiert.
Wenn Barcelona für Robert Enke der Vorhof zur Hölle war, ist Istanbul für Robert Enke die Hölle direkt.
Türk futbol tarihinin en ilginç, belki de en trajik transfer hikayelerinden birine imza atmıştı Robert Enke.
Robert litt in dem Moment immer noch an einem Anflug von depressiven Verstimmungen, sagt Ronald Reng.
Und aus wieder dieser negativen Sichtweise, gegen die er sich nicht wehren konnte, er war krank in dem Moment, war für ihn Istanbul wieder ein Punkt, so, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt schickt mich Barca weg und ich kriege noch nicht mal was in der Bundesliga. Jetzt muss ich in die Türkei. Und mit diesem Gefühl ist er hingegangen und in diesem Gefühl ist die Depression verstärkt worden. Und er war da ein paar Wochen zutiefst depressiv, hat sich zum ersten Mal hingesetzt und hat Tagebuch geschrieben und hat versucht, sich seinen Frust von der Seele zu schreiben. Hatte das Gefühl eigentlich schon, ich muss hier weg, ich brauche endlich eine Therapie, das geht nicht so weiter, aber kam noch nicht so raus aus dem Betrieb, hatte diese Kraft noch nicht und hat so sein erstes Spiel für Fenerbahçe bestritten gegen einen kleinen Gegner in der türkischen Liga. Die Mannschaft verliert 0-3, also wie wenn irgendwie Bayern München gegen Paderborn zu Hause 0-3 verliert. Es gibt Fernsehaufzeichnungen, wo Robert nach dem Gegentor Selbstgespräche führt und man hört ihn nur fluchen. Man sieht auf den Fernsehbildern Feuerzeuge von den eigenen Fans geworfen, neben ihm landen, die ihn am Kopf treffen sollten.
Jahre später erinnert sich Robert Enke in einem NDR-Interview an diesen Abend in Istanbul.
War eine Erfahrung, die mit Sicherheit im Nachhinein sehr interessant war, aber damals nicht sehr schön für mich. Wir haben damals 3-0 verloren, ich habe kein gutes Spiel gemacht. Und wurde wirklich auch von den eigenen Fans nicht gerade schön beklatscht und begrüßt im Stadion. Und das war ein Spiel, es war eigentlich das schlimmste Spiel meiner Karriere bisher.
Ja, da weiß ich auch, da hat er mich damals aus Istanbul angerufen. Und zuerst hat er mir gesagt, pass auf, ich mache das. Christoph Daum ist da. Ich gehe dahin. Ich probiere das. Deutscher Trainer, deutscher Staff. Also das ganze Trainerteam war ja da, damals, glaube ich, auch aus Deutschland mit Christoph Daum dahin gegangen. Er sagte, ich möchte das probieren. Habe ich gesagt, okay, mach das. Und dann hat er mich nach, ich weiß nicht, ob es 8 Tage waren, 10 Tage waren, aber sehr, sehr kurz nach seiner Ankunft in Istanbul angerufen und gesagt, hier, ich drehe durch. Ich sagte, das schaffe ich nicht, ich muss hier weg. Es geht nicht, ich kann nicht. Und da habe ich ihn das erste Mal richtig verzweifelt gehört. Das war eine andere Situation, als es in Barcelona war. In Barcelona war er einfach antriebslos, er war sehr ruhig und. Aber in Istanbul, soweit ich mich jetzt erinnern kann, habe ich ihn sehr aufgewühlt, sehr aufgeregt erlebt. Und er hat mir einfach nur sein Bedürfnis mitgeteilt, dass er eigentlich lieber sofort in den nächsten Flieger steigen möchte. Und er sagte, ich will einfach nur abhauen hier, ich will weg.
Und dieses traumatische Erlebnis hat ihm aber die Kraft gegeben, etwas sehr Starkes, Mutiges zu tun, rauszugehen aus dem Profibetrieb. Und sagen, so, das hat keinen Sinn mehr, ich brauche das nicht mehr. Und er hat nach einem Spiel bei Fenerbahce gekündigt. Er hat Christoph Daum, seinem Trainer, und Eike Immel, seinem Torwarttrainer, gestanden. Ich leide unter Depression, ich muss hier raus.
Das war die richtige Entscheidung, weil ich bin noch ein junger Mensch und mache Fehler. Und nach Istanbul zu gehen, war ein Fehler, weil ich immer gesagt habe, ich werde nicht in die Türkei oder nicht nach Griechenland gehen. Das hat nichts mit den Leuten da zu tun, aber es ist einfach eine andere Atmosphäre. Und das war eine Situation, die mich etwas erdrückt hat, einfach in Istanbul, von Anfang an, vor dem ersten Spiel schon. Und das Spiel war einfach nur das i-Tüpfelchen. Der Vertrag wurde in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst, aber es war zu dem Zeitpunkt für mich der einzige Schritt, um mein Gesicht zu wahren.
Danach war die Depression. Also die ganz schlimm. Also es ging ihm davor schon nicht gut. Man sieht das auch auf den Bildern, wo er aussieht wie ein gehetztes Tier. Aber nach Istanbul, da ging es dann richtig bergab.
Wie ging es ihm dann? Wie haben Sie ihn dann erlebt in diesen schlimmen Phasen?
Das war wirklich furchtbar. Also er konnte nicht aufstehen. Er hatte keine Emotionen mehr, hat sich ins Zimmer gelegt, alles verdunkelt. Es ging, ich habe dann versucht, ihn mitzunehmen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wir hatten auch ein Pferd, und dann im Stall habe ich gesagt, du, das ist ganz toll. Wir hatten so ein altes Schulpferd, haben wir gerettet, und ich sagte, der Dickens, der da kann sich draufsetzen, wir gehen ein bisschen reiten, Kopf freikriegen. Aber das war halt mein Leben, und er war dann mit dabei und wusste eigentlich, ich gehöre hier nicht hin, weil eigentlich gehöre ich ins Stadion zum Trainieren, und jetzt bin ich arbeitslos und habe alle Leute, das ist ja, man steht ja auch in der Öffentlichkeit, man kann ja nichts anonym machen, alle gucken ihn an, denken, ach, der arme Kerl, oder sie denken, was für ein bescheuerter Kerl. Also es ist ja dann auch noch so, dass man sagt, man kann sich da nicht irgendwie anonym bewegen, um erstmal wieder zu sich zu finden.
2003 ist Robert Enke das erste Mal schwer krank. Und Theresa stößt an ihre Grenzen. Aber ihr ist klar,
Robby muss in Behandlung nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, Robby, du musst das jetzt bitte machen. Und dann hatten wir dann auch jemanden gefunden. Und ich weiß noch, als er seine Sachen gepackt hat oder ich die gepackt habe, weil er es nicht konnte, der konnte sich dann auch nicht mehr anziehen. Also Schuhe, also es ist alles komplett verlangsamt. Und der schlimmste Satz, den er zu mir sagte, war dann, du schickst mich weg. Und dann habe ich gesagt, ich schick dich nicht weg, aber ich kann dir nicht helfen. Du brauchst jetzt wirklich fachmännische Hilfe. Und dann ist er nach Köln gezogen, seinem damaligen Manager und deren Freundin. Und ich bin dann immer alle 2 Wochen oder alle Woche dann, wie es halt mit den Hunden zu vereinbaren war, gekommen, und es wurde dann sukzessive besser durch die Therapie. Da hat er mit dem Valentin Marxer angefangen, und dann hat man eben gemerkt, also die ersten 2 Wochen war noch keine große Veränderung, und ich stand dann halt auch mit dem Jörg Neblung in Kontakt, und ich sage, und wie ist heute? Und er so, oh, ganz schlimm, das ist ja furchtbar, Kopf ist schief, und ich sage, ja, das ist normal. Aber es wurde sukzessive besser, und an Weihnachten oder diese Tage zu Weihnachten hat er mir schon angefangen, so einen Kalender zu machen. ging es wirklich von Tag zu Tag besser und es war toll zu sehen. Und nach der Therapie war er wirklich ein glücklicher, ausgeglichener Mensch, der den Fußball nicht dazu gebraucht hat.
Weihnachten 2003. Robert Enke ist wieder zu Hause in Barcelona bei seiner Teresa und den 7 Straßenhunden. Die Enkes hatten wirklich ein Herz für Tiere. Damals ist Robert Enke wieder gesund.
Wir haben mit unseren Freunden Weihnachten gefeiert. Er hat das Gedicht vorgetragen, was er mir in der ganzen Zeit geschrieben hat. Also es war wirklich super emotional. Und danach ist er nach Teneriffa gegangen, auch erstmal alleine. Wie gesagt, die Hunde, ich war dann schwanger. Und er hat dann dort so einen jungen, ja, ich würde sagen, so wie ein Student gelebt, in so einer kleinen Butze mit Wühlmäusen. Oder wie nennt man diese, die aus Staub entstehen. Und damit er nicht ganz alleine ist. Und dann hat er das Leben in Teneriffa da wirklich genossen und hat am Anfang gar nicht gespielt, weil der Torhüter dort auf einmal super gespielt hatte und es gab keinen Grund. Aber dort war er anerkannt. Das war wieder das. Er kam vom großen FC Barcelona. Er war ein anerkannter, bekannter Spieler. Die Leute dort haben ihn gut behandelt. Die haben ihm Respekt entgegengebracht. Und das war ihm wichtig. Und so ist er da aufgeblüht in dieser Zeit. Und für ihn war Teneriffa so, ich komme zur Ruhe. Und auch für mich, ich bin dann zum Urlaub gekommen, sozusagen alle 2 Wochen. Ich war ja schwanger und er hat mir dann seine Insel gezeigt. Und das war für ihn eine tolle Zeit. Und am Schluss ist er dann auch ins Tor gekommen und hat dann auch wieder toll gehalten, so wie man es von ihm ja auch gewohnt war.
Die Depression ist überwunden. Ronald Reng erlebt seinen Freund wieder so, wie er vorher war.
Ich erinnere mich immer noch sehr gerne. Er ist dann zum Zweitligisten gewechselt, zu Teneriffa, weil er nichts anderes hatte. Ich glaube, die Angebote waren vom Tabellenletzten der holländischen Liga, ADO Den Haag, vom Tabellenletzten der österreichischen Liga, FC Kärnten, meine ich, und zweite Liga Spanien. Für die Öffentlichkeit, die nichts wusste von den Depressionen, die haben gesagt, hey, das ist ein Typ, der hat vor einem halben Jahr noch bei Barcelona gespielt. Der ist ganz unten. Gab es auch Zeitungsartikel, selbst in seriösen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen, ein Mann ganz unten, Robert Enke. Ich habe den besucht in Teneriffa, der Mann, der ganz angeblich ganz unten war. Ich habe den noch nie so glücklich erlebt. Wir haben am Hafen gesessen, wir haben den Hafenarbeitern zugeschaut. Er war stolz, mir zu zeigen, guck mal hier, da, ich zeig dir jetzt, wo es den besten Milchshake der Stadt gab. Er war Ersatztorwart bei Teneriffa in der 2. Liga und er ist glücklich zum Training gefahren. Er hat seinen Konkurrenten, das waren klassische Zweitligatorhüter, die nicht viel Geld hatten, den hat er seine Handschuhe geschenkt, weil er hat einen Handschuhsponsor, ne, damit die mal gute Handschuhe hatten. Der war einfach glücklich, wieder gesund zu sein. Und ja, das war, was oft bei Depressiven ist. Wenn sie diese Krankheit, die wie bei den meisten ja nur episodenhaft auftritt für ein paar Wochen, ein paar Monate, wenn sie die überstanden haben, dann sind die unheimlich lebensstark wieder. Und das war bei Robert der Fall und der wurde daraufhin auch, ich glaube schon, dass man sagen kann, aufgrund, weil er diese Krankheit 2003 überstanden hatte, war er noch ein viel stärkerer Mensch und viel stärkerer Torwart. Also er hatte viel bewusster, banal gesagt und richtig gesagt, wie schön es ist zu leben, gesund zu leben.
Robert Enke blüht auf Teneriffa auf, wird Stammtorwart und wieder so stark wie früher.
Aber er war für die immer noch oberflächliche Betrachtung der Fußballwelt vergessen. Und dann gab es aber einen Mann, der einen sehr eigenen Kopf hat, Ewald Lienen, damals Trainer von Hannover 96. Den hat das alles nicht interessiert, was die Leute geredet haben, sondern der hat sich erinnert an das Talent Robert Enke. Und der hat ihn nach Deutschland zurückgeholt.
Enke wechselt nach Hannover, zu seinem letzten Verein. Sein Tod hat im Fußball etwas verändert. Die Psyche der Spieler spielt heute eine ganz andere Rolle. Und trotzdem wehren sich einige Trainer noch immer gegen eine psychologische Betreuung ihrer Mannschaft. Warum eigentlich? Darum geht es in der nächsten Folge.
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserletz. Redaktion Martin Seidemann, Holger Gersker und Thomas Ziegler. Produktion Jonas Teichmann und Michael Voddo. Alle Folgen hört ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt.